Deutschlandfunk.
Hi. Ewig nichts gehört hier bei der 100. Denkt ihr vielleicht. Aber uns gibt es noch. Da kommt noch was. Ich bin Charlene Rogal. Die 100-Redaktion, die hat in der Zwischenzeit in einem neuen Podcast gearbeitet. Den möchte ich euch hier gerne vorstellen. German Dreams vom Deutschlandfunk. Worum geht's? Ein Viertel der Deutschen mit Migrationshintergrund hat hypothetische oder tatsächliche Abwanderungsgedanken. In German Dreams, da sprechen 4 Menschen mit Migrationsgeschichte darüber, warum sie gelegentlich mit Deutschland hadern und sich dann doch immer wieder für ein Leben und eine Zukunft hier entscheiden. Mit den Podcast-Hosts Mintu Tran und Yusuf Mirzad sprechen sie über ihre deutsch-migrantische Identität, über die Erfahrungen, die sie damit in Deutschland machen und ihre Vision für die Zukunft. Die erste Folge könnt ihr jetzt hier im Feed der 100 hören. Darum geht es um Maslum aus Aue im Erzgebirge.
Der Dönerladen per se war erstmal einer unserer Mittelpunkte im Leben. Mein Vater hat dort 6 von 7 Tagen geschafft. Und ich habe sehr oft die Erinnerung, wie ich in den Bus gestiegen bin nach der Schule, um meinen Vater zu sehen. Und dann habe ich dort gegessen und habe ich mit ihm dort Zeit verbracht. Es war einer der besten Orte, die ich erlebt habe, weil mein Vater hatte eine gute Arbeit, er hat sich um uns gekümmert. Der Traum von jedem Kind, dass er immer Döner essen kann, wann und wo er will. Und eine der geilsten Sachen war, an die erinnere ich mich sehr gut, mein Vater und ich gingen ins Kino. Der war so um 11 Uhr abends, dann hatte ich Hunger. Und was macht dein Vater? Der macht den Laden auch mal auf und der macht den Döner um 2 Uhr nachts.
Echt, gerade Dönerspieß ist doch gar nicht mehr dran, oder nicht?
Ja, der hatte aber noch ein bisschen Fleisch zur Seite gelegt, weil er schon dachte, ey, mein Sohn wird Hunger haben.
Väter können einfach sowas.
Ey, das ist heftig. Also Eltern und ihr Gespür. Und das ist echt so eine Positiv-Erinnerung, die ich habe.
Der Bruder, den ihr da hört, das ist Maslum Josh Kunzu.
Aber wenn du mich fragen würdest, woher kommst du, sage ich immer aus Spaß, ich bin Sachse mit kurdischem Migrationshintergrund.
Seine Eltern sind Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gekommen und Maslum ist dann 96 in Aue geboren, born and raised. Und genau wie ich ist er Deutscher mit Migrationshintergrund.
Mit dem Unterschied, dass du kein kurdischer Sachse bist, sondern du bist Deutsch-Afghaner aus Bremen.
Ja, und du bist wir Deutsche aus Schwaben.
Boop, boop. Genau, und um solche Leute wie uns geht's in diesem Podcast.
Deutschland ist ja unsere Heimat, aber wir haben auch starke Verbindungen zu anderen Ländern.
Und die AfD, die ist laut aktuellen Umfragen gerade die zweitstärkste Partei in Deutschland. Gib dir das mal bitte, zweitstärkste Partei. Und wir beide, wir sind ja jung. Also warum bauen wir unsere Zukunft in einem Land auf, in dem die aktuell zweitstärkste Partei uns eigentlich gar nicht haben will, sondern vielleicht woanders?
Ja, diese Frage stellen wir uns, aber wir stellen das halt auch unseren Gästen, die wir hier im Podcast haben. Wie blicken wir auf unsere Zukunft in Deutschland? Wie sieht unsere Heimat aus? Was ist unser German Dream?
Wir reden in diesem Podcast in 5 Folgen mit Menschen aus der Migra-Bubble über ihren German Dream.
Ich bin Yusuf Mirzad.
Und ich bin Mintu Tran.
Und ihr hört German Dreams. Wie ich dir eben gerade schon erzählt hatte, Maslum ist ja 96 in Deutschland in Aue geboren und aufgewachsen, ist dort zur Schule gegangen, hat auch sein Abi da gemacht.
Ja, und mit schwarzen Haaren und ein bisschen anderen Aussehen im Osten aufzuwachsen, so klischee-mäßig stelle ich mir das schon hart vor, also in meiner Vorstellung. Mein Vater, der war ja sogar in Ostdeutschland, ist da angekommen, auch früher in den 80ern, hat da gearbeitet als Vertragsarbeiter. Er hat mir explizit verboten, tatsächlich nach Ostdeutschland zu ziehen und zu studieren.
Ja, wahrscheinlich, weil er diese ganzen Vorurteile gegenüber den Osten kennt, dass es da voll viele Nazis gibt oder dass die Migra-Community voll klein ist da, dass du gar nicht zurechtkommst mäßig. Das alles kennt Maslum natürlich auch.
Krass, hatten deine Eltern auch so eine Art eigene Bubble? Gab es zum Beispiel auch kurdisch-türkische Freunde oder Verwandte, Bekannte?
Verwandte gar nicht, weil unsere Verwandtschaft lebt im Westen. Die hatten sich aber selbst einfach eine Community aufgebaut. Die hatten 1, 2 kurdisch-türkische Freunde, aber auch viele deutsche Freunde, aber auch viele aus den ehemaligen jugoslawischen Ländern, also viele aus dem Balkan. Und so hat sich eigentlich eine eigene Community festgesetzt. Meine Mutter hatte jahrelang eine sehr, sehr enge deutsche Freundin auch.
Und wie war das zum Beispiel mit Nachbarn?
Ja doch, wir hatten beides, also gut und schlecht. Zum einen hatten wir eine Nachbarin, Frau Rausch, Gott habe ich sie selig. Die hat mich oft eingeladen zum Spielen. Mensch, ärgere dich nicht und Co. Meine Mutter hat dafür ihr was immer gebacken und so weiter. Die war eine sehr, sehr coole Nachbarin. Wir hatten aber auch über uns ein paar Leute, die mochten Leute wie dich und mich nicht. Und das haben die auch spüren lassen.
Inwiefern?
Naja, meine Mutter hat mir zum Beispiel aber viel, viel später, als ich dann erwachsen war, erzählt, dass sie mal wohl im Keller gab's oder im Untergeschoss gab's einen Bereich, wo man auch Klamotten aufhängen konnte, gerade im Winter. Die wurde da mal eingesperrt, weil meine Mutter eben nicht deutsch ist. Das hat sie auch erlebt. Oder als ich zum Beispiel draußen gespielt habe, ich wurde immer dumm angemacht, weil ich einfach nur mit meinem Ball gegen die Wand geschossen habe.
Oh ja, ich kenne das.
Das Witzige an der Sache ist, dieser Herr hat im 6. Stock gewohnt.
Ja, warum heulst du rum, Digga?
Das hat gar nichts mit dir zu tun.
Warum heulst du rum?
Und,
wofür ist eine Wiese da?
Eben.
Vor so einem Block.
Und so einen Nachbar hatten wir halt eben auch. Wir haben halt beides erlebt.
Aber du hast gesagt, so, die haben auch mit voll vielen Menschen aus Jugoslawien und so gechillt.
Ja.
Die haben bestimmt auch gechillt beim Laden von deinem Vater?
Oft, oho, die kamen dann immer so 3, 4 Jugos, sage ich mal. Ich hoffe, das ist okay, dass ich Jugos sage. Und die kamen dann immer so, mein Bruder, machst du uns Chai? Machst du uns Chai? Dann hat mein Vater mal Chai gemacht, dann haben die immer Döner bestellt. Das Witzige war, die haben immer nur Choban-Salat genommen.
Uff.
Choban-Salat, für die, die es nicht wissen, ist einfach Eisbär, Gurke, Tomate.
Gesund.
Gesünder als der Rest, würde ich sagen, in einem Dönerladen.
Was ich ganz interessant fand, also erstens, wie abartig ist das, dass diese Nachbarin oder dieser Nachbar, ich weiß nicht, wer es war, seine Mutter einfach im Keller eingesperrt hat.
Heftig, ne?
Das ist richtig krass. Und ich muss sagen, ich hatte auch früher eine sehr nette Nachbarin, die uns auch immer zum Spielen eingeladen hat und wir haben sie Oma genannt. War nicht meine Oma, ich habe sie Oma genannt. Die hat es total akzeptiert und voll cool, dass Masnum auch sowas hatte. Also
ja, safe.
Solche Leute haben halt voll den großen Anteil daran, finde ich auch, wie so Zusammenleben von verschiedenen Leuten einfach läuft. Und man kann sich ja gut integrieren, aber es hängen einfach mehrere Stellen so zusammen. So, die Deutschen müssen ja auch einen Teil tun, ne?
Ich denke mir, jeder hat so eine Person in seinem Leben gehabt, eine Nachbarin oder eine Lehrerin, die einen so wirklich gut geprägt hat auch im Leben. Und ich hatte auch so eine Nachbarin, die war halt so die Freundin von meiner Oma und ich habe auch immer bei ihr zu Hause gespielt und es war einfach voll ein wholesome Vibe. Und damals hat man sich auch keine Gedanken gemacht über Rassismus oder so. Man war ja klein.
Ja, genau.
So, und deswegen denke ich mir halt auch so, wie kannst du dann so eine Mutter in so einen Keller einsperren? Was ist da schiefgelaufen in deinem Kopf? Fakt ist, solche Erfahrungen hat er aber auch in der Schulzeit gemacht.
Da in der 5. Klasse hatte ich eine Lehrerin in Geografie. Die Dame mochte mich nicht. Und ich habe nie verstanden, warum. Dann habe ich meinen Vater irgendwann drauf angesetzt und der ist zum Elternabend zu ihr hingegangen oder zur Elternsprechstunde, irgendwie sowas. Und da meinte mein Vater so, ich habe ihr meine Hand gereicht, sie hat die nicht mal angenommen. Das Problem war, glaube ich, eher der Name und das Aussehen und gar nicht. Genau.
Was hat es eigentlich mit dir gemacht, als dein Vater dir erzählt hat, dass sie ihm nicht die Hand reichen wollte?
Naja, es hat mich zum einen ja wieder an diese Zeit erinnert mit dem Nachbarn, den wir davor hatten, der im 6. Stock gelebt hat. Dass es solche Menschen einfach schlichtweg gibt, das war mir, finde ich, fremd. Und gleichzeitig dachte ich mir, dann ist es halt so, aber ich kann ja trotzdem Gas geben und gucken, dass ich das Bestmögliche raushole. Ich war noch nie ein Freund davon, in die Opfermentalität zu gehen, weil dann heule ich rum und dann passiert ja nichts. Also habe ich versucht, zumindest bestmöglich den Widerstand gegen den Widerstand aufrechtzuerhalten.
Also diese Weigerung, die Hand von Maslums Vater zu nehmen, von dieser Lehrerin, finde ich auch crazy einfach. Weil es wird ja immer diskutiert, so es gibt so einige muslimische Männer, die wollen Frauen nicht berühren und nicht die Hand schütteln. Aber da war es halt einfach andersherum. Also ne, gibt solche und solche Leute auf beiden Seiten des Spektrums. So, was ich auch ganz cool finde, ist diese Mentalität, die Maslum hier beschrieben hat von sich selbst, dass er einfach keinen Bock hat, so zu sagen, ich gehe jetzt in die Opfermentalität und beschwere mich die ganze Zeit, sondern hat sich halt nicht aufhalten lassen. Das finde ich richtig stark.
Genau, das ist das, was ich an dem Beispiel halt richtig krass fand, wie du schon sagst, weil ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte es einfach über mich ergehen lassen, ich hätte einfach akzeptiert, Digga, die Lehrerin mag mich nicht. Ich hätte auch wahrscheinlich nie mit meinen Eltern darüber geredet, weil ich mir denken würde, ich bin einfach das Problem. Also ich würde mir selber die Schuld geben einfach, krass, in dem Sinne, weißt du. Aber kommen wir mal zu Masums Familie. Er hat ja seinen Vater, der hat ja den Dönerladen, seine Mutter ist Hausfrau und er hat noch einen kleinen Bruder. Der ist Autist.
Er ist so mein kleiner Engel. Und das ist so der Lifetime-Job meiner Mutter geworden. So einen Menschen zu pflegen, zu machen, das ist ein 24-7-Job. Und er ist für mich halt mein kleiner Schatz, ne? Mein kleiner Bruder, auf den ich achte. Und auch wenn er jetzt 22 ist, ist er für mich immer noch wie 8. Man spricht beim Autismus von einem Autismus-Spektrum und wie viel man dann erfüllt. Und mein Bruder erfüllt da nahezu 100%. Mein Bruder ist hilfsbedürftig. Er kann nicht kochen, er kann sich nicht selber waschen, er kann sich vielleicht selber anziehen. Und das Süße ist, wenn du zu ihm hingehen würdest und sagen würdest, hier 5 Euro, hol dir was, der wird dir das Geld zurückgeben, der kann gar nichts damit anfangen.
Oh Mann, wie süß der einfach über seinen Bruder spricht, mein Schatz, mein Engel. Aber dieser Autismus, den der Bruder hat, das hat ihn bestimmt auch sehr geprägt und seine Familie, ne?
Ja, vor allem seine Familie. Also sein kleiner Bruder hat mit 2, 3 Jahren nicht angefangen zu sprechen. Da haben die Eltern schon eine kleine böse Vorahnung gehabt, sind dann halt zu Ärzten gegangen, zu Therapeuten. Und dann kam am Ende halt die Diagnose Autismus-Spektrumstörung. Und ja, das
was macht man dann als Familie? Also wie geht man dann damit um?
Ich sag mal so, es war nicht unbedingt leicht für alle.
Naja, gerade meine Mutter, glaube ich, hat oft sich Vorwürfe gemacht, ob sie vielleicht was falsch gemacht hat und so weiter. Aber so wie es ja auch oft bei religiösen Menschen ist, sie sagen dann, hey, das ist Schicksal, das ist von Gott so gewollt. Und damit ist sie umgegangen.
Also so ist seine Mutter mit umgegangen. Und was mit Maslum? Wie ist er damit umgegangen?
Ja, das hat ihn dann nachträglich in seiner Berufswahl noch beeinflusst. Und das war auch so ein kleiner Drive für das, was er in der Zukunft machen wollte.
Mhm. Ich wollte immer ja einen Beruf haben, der auch der Gesellschaft was beiträgt. Also war was Medizinisches schön. Und zusätzlich natürlich, auch mit dem Hintergrund meines Bruders, hatte ich noch eine zusätzliche Motivation. Ich dachte mir am Anfang, hey, vielleicht könnte ich in die Forschung gehen für solche Krankheiten etc. etc. und dann was machen. Und selbst wenn nicht, dann bin ich der Typ, der die Mittel herstellt, um die Leute im besten Fall auch zu therapieren und zu heilen.
Das finde ich krass. Die Mutter, die stürzt sich in die Religion und begründet das damit und akzeptiert damit irgendwie so ihr Schicksal. Und Maslum guckt dann in die Zukunft und sagt, irgendwann will ich das heilen können.
Er gibt richtig Gas in der Schule, macht dann 2015 sein Abi mit einer 1 vorm Komma und zieht nach Jena fürs Studium. Er fängt nämlich an, Pharmazie zu studieren. So, und jetzt musst du dir halt vorstellen, das ist seine erste große Veränderung in seinem Leben. Er ist 1,5 Stunden entfernt von zu Hause.
Mhm. 1,5 Stunden, ne, das hört sich jetzt gar nicht so weit weg an. Aber ich finde, das kann schon sehr viel mit einem machen. Also ich bin auch so ungefähr die Entfernung damals weggezogen im Studium. Und ich habe das absichtlich gemacht, weil ich wollte noch, wenn irgendwas ist mit meinen Eltern, dann schnell zu Hause sein. Aber das war schon krass, dann in so einer WG zu leben und ein ganz anderes Leben zu haben. Die Eltern fragen einen nicht mehr, wann kommst du abends nach Hause. Das ist schon ein anderes Leben, ein anderes Life.
Ich kann auf jeden Fall nicht mitreden. Ich habe damals einen Studiumsplatz gehabt in einer anderen Uni und da war Auslandssemester so mit dabei. Ich durfte das nicht machen, weil meine Mutter mir das nicht erlaubt hat. Sie meinte, ey, du hast 2 kleine Brüder, du musst hier bleiben, du musst dich um die kümmern. Und ja, wegen denen bin ich am Ende auch nicht ausgezogen.
Oh Mann.
Also weg von zu Hause sein ist voll die wichtige Erfahrung. Hätte ich auch gerne mitgenommen. Ich musste das jetzt schmerzlich im Nachhinein lernen.
Ja, voll.
Aber Maslum hat das natürlich auch gecheckt. Der konnte jetzt voll aufblühen. Der war halt das erste Mal alleine, weg von allen Problemen und konnte sich auf sich konzentrieren. Trotzdem hat er immer noch ein schlechtes Gewissen gehabt.
Ich bin ja nicht ausgezogen, um zu rebellieren oder sonst was. Ich wollte halt meinen nächsten Lebensweg gehen. Und ich hatte auch Gott sei Dank so viel Support von meinen Eltern. Aber klar war es traurig. Ich konnte halt nicht jedes Wochenende dabei sein. Wenn mal was war, du hattest halt die 1,5 Stunden. Aber andererseits war das Wiedersehen umso schöner. Weil wie sagt man so schön, die Ferne lässt auch einen Mehrwert sein. Und auch diese Momente mehr genießen.
Oder du haust raus mit Sprichwörtern, Digga. Du bist hier Poet.
Ach nein, hör auf.
Kurdischer Goethe.
Kurdischer Goethe. Ich sag das immer so ein bisschen lapidar. Ich sag, ich liebe meine Eltern lieber aus der Ferne. So, ich liebe meine Eltern voll, aber lieber aus der Ferne, so. Aber die Frage ist auch so, wie hat er das eigentlich alles gestemmt? Weil Studium ist ja auch teuer, also wie hat er das finanziert?
Wie man es halt macht als Student, ne? Ein bisschen geminijobbt. Er hat sogar eine Stelle gehabt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und natürlich halt auch BAföG bekommen. Also richtiger Malocher, aber das war gerade ein bisschen viel Information, deswegen nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Maslum kommt 1996 in Aue zur Welt und ist born and raised Aue Boy. So. Er geht halt studieren nach Jena, was 1,5 Stunden entfernt von zu Hause ist, zieht das erste Mal aus, er studiert Pharmazie, aber er sagt auch, dass er rassistische Erfahrungen gemacht hat, da wo er herkommt, also aus dem Osten quasi. Ja. Sein Vater hat einen Dönerladen, seine Mutter ist Hausfrau und sein kleiner Bruder ist pflegebedürftig und Autist. Und eine Kleinigkeit hatte ich noch ausgelassen, die richtig wichtig für diese Geschichte ist.
Meine Eltern waren sehr heimatbezogen, also wir haben eigentlich immer die Türkei besucht. Immer das Dorf, immer die Verwandten, immer die Großmutter. Aber auch dadurch denke ich, weil sie sehr lange eben nicht da waren. Wenn ich mich nicht irre, haben meine Eltern erst nach 13 Jahren wieder ihre Heimat besuchen können. Mhm. Durch die ganzen Bürokratien, durch die Hindernisse, die man hatte.
Ich glaube, bei euch ist es ja auch so, also bei euch in Afghanistan, aber auch zum Beispiel bei mir, man fragt ja immer, aus welcher Stadt oder aus welcher Region kommst du? Kann man das bei Maslum auch sagen?
Ja, ja, er kommt halt aus Bingöl.
Habe ich noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen.
Echt? Mhm. Da kommen halt sehr viele Kurden her. Bingöl ist so eine Provinz, hat auch eine Stadt mit demselben Namen. Und wenn du jetzt die Karte vor dir liegen hast von der Türkei, das ist so von der Mitte rechts. So, weißt du, was ich meine?
Also, zum Osten von der
richtig,
Türkei.
Genau. Das ist im Osten der Türkei und dort sind die halt in den Sommerferien immer mit dem Auto hingefahren. Was glaubst du, wie weit ist das ungefähr?
So 2,500 Kilometer sowas?
Fast, das sind 3.500 Kilometer. Wenn du jetzt so Umleitungen und Baustellen mitbrechnest,
gar kein Bock.
Voll der Pain, ne? Denkt man sich und man denkt sich auch, ey, jetzt 3 Tage fahren, das stimmt gar nicht. Maslums Vater ist immer durchgefahren.
Wie durchgefahren?
Ja,
ohne schlafen?
Ja, mit ein paar Energy Drinks. Gib ihm, Bruder. Kaffee, Energy.
Schon gefährlich auch, ne?
Auf jeden Fall, aber das gehörte halt so mal zum Sommerferien dazu.
Wenn es immer hieß in der Schule, ey, wo warst du? Ich in der Türkei. Wo waren die? Oh, in Ägypten. Keine Ahnung, in Österreich, auf den Bergen und ich immer im Dorf. Ich habe mit Eseln gechillt, während die anderen einfach Urlaub gemacht haben mit der Familie.
Mit Eseln chillen klingt nach einem chilligen Urlaub, ehrlich gesagt. Das ist so Entspannung pur, oder?
Also jetzt in unserer Zeit, ja. Aber früher in der Zeit war das so, du wolltest so fancy Urlaub eigentlich haben, oder? Also POV. Es ist Sommer 2018, Masum hat die ersten zwei Studienjahre hinter sich und steht vor seiner letzten Prüfung. Wenn er diese Prüfung besteht, kriegt er die Zulassung zum Staatsexamen in Pharmazie. Und auch an dem Sommer möchte seine Familie mit dem Auto in die Türkei fahren. Masum selber kommt aber nicht mit, weil er sagt, ey Leute, geht ihr ohne mich? Ich muss mich auf das Staatsexamen vorbereiten und in so einer Situation geht die Prüfungsphase natürlich vor.
Und was passiert dann?
Genau, es ist der 25. Juli 2018. An einem Mittwochmorgen wacht Masum auf und er versteht die Welt nicht mehr.
An diesem Morgen habe ich etliche Anrufe bekommen. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Anrufe bekommen. Und da habe ich auch erst gemerkt, wie groß meine Verwandtschaft ist, weil es waren alle gefühlt, die mich angerufen haben.
Masum ruft dann seinen Onkel an, der geht ran und er sagt,
Masum, ich möchte dir keine Panik machen, aber deine Familie hat einen Autounfall. Und mach dir keine Sorgen, deine Mutter hat einen gebrochenen Arm, deinem Bruder geht's gut, dein Vater kümmert sich um den. Und dennoch bist du panisch. Auch wenn er sagt, sei nicht panisch. Du bist panisch, weil du merkst, so viele Leute rufen dich nicht einfach so an für einen Autounfall.
Vor allem, warum ruft dein Vater dich nicht an?
Exakt den Gedanken hatte ich auch. Und meine Mutter vor allem Ding. Meine Mutter ist ein Callcenter, die würde mich direkt anrufen, wenn was wäre.
Das ist so der größte Horror, wenn du aus einer Migra-Familie kommst, ne? Dass du ganz viele unbeantwortete Anrufe hast auf dem Telefon, wenn du aufwachst aus der Heimat, dann weiß man direkt, dass irgendwas Schlimmes passiert.
Ja, vor allem, wenn nicht mal deine Eltern dich anrufen, sondern Verwandte.
Genau.
Und das Ding ist halt, sein Onkel meinte zu ihm, ey, deine Eltern können dich nicht anrufen, weil die wegen dem Unfall ihr Handy abgeben mussten. Also die Polizei hat das eingesteckt, wegen Untersuchungen und sowas. Weißt du, was ich meine? Und was ist dann passiert? Masum fährt halt direkt zum Flughafen nach Leipzig, steigt in den Flieger nach Istanbul und von dort aus weiter nach Ankara, wo der Unfall halt passiert ist.
Und da in Istanbul ist mir richtig nochmal der Angstschweiß gekommen. Du hast einen grummeligen Magen, du hast Panik, du zitterst. Das war sehr, sehr unangenehm. Und dann habe ich eine Dame gesehen, ich werde die nie vergessen. Die saß im Shuttle mir gegenüber und die hat mich angeschaut und gemeint, mein Sohn, was ist mit dir los? Du zitterst, du siehst blass aus. Ich habe ihr kurz die Geschichte zusammengefasst, wie ich sie dir erzählt habe und sie meinte, oh, ich hoffe, ihr habt ein gutes Ende.
Ja, und in Ankara angekommen, holen ihn dann seine Verwandten vom Flughafen ab und fahren mit Masum ins Krankenhaus.
Ich stand vor der Tür zum Zimmer zu meiner Mutter und ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich da durchgehe, ändert sich alles. Das war so ein Bauchgefühl. Da habe ich diese Tür aufgemacht und da habe ich meine Mutter gesehen. Ich habe meine Mutter in einem lädierten Zustand gesehen, wie ich noch nie das gesehen habe. Blutbeschmiert, getrocknet, das Auge voller Blut unterlaufen. Meine Mutter so vollgepumpt mit Schmerzmedikamenten, dass sie nicht wusste, wo sie ist. Und mein Bruder, der sich unter einer Decke versteckt hat, Augen zu, obwohl alle da sind. Tanten, Onkel, Freunde, Familie etc. Das war ein Schock für mich. Dann habe ich mich gefragt, was ist hier wirklich passiert. Ich weiß dann noch, mein Bruder ist damals aufgestanden, als er meine Stimme gehört hat. Er ist zu mir direkt
gekommen. Zu dir gekommen, ne?
Und dann habe ich gefragt, wo ist mein Vater? Sie meinten, dein Vater ist in einem anderen Klinikum. Die haben die aufgesplittet aufgrund von Kapazitäten.
Ja, also wirklich wie in so einem Film. Und Masum spricht mit seiner Mutter, die halt komplett unter Schock steht. Und er kümmert sich auch um seinen kleinen Bruder, den er auch so noch nie erlebt hatte.
Ich habe ihn noch nie so traurig gesehen wie da. Ich meine, mein Bruder kann sich nicht viel artikulieren, aber als er auf dem Boden so erschüttert geschaut hat und dann gesagt hat, oh nein, oh nein, oh nein, habe ich gespürt, da muss wirklich was Schlimmes vorgefallen sein.
Dann machen halt auch seine Verwandten voll den Druck. Also die meinen so, ey, wir müssen zum Flughafen, weil dein Vater dort auf dich wartet.
Das ist so schlimm, dass er jetzt immer noch so im Unklaren ist, obwohl er endlich da ist, ne? Also die wollen den jetzt zum Flughafen bringen, aber die haben doch vorhin gesagt, dass der Vater in einem anderen Klinikum ist wegen Kapazitäten. Also das checke ich jetzt
genau,
nicht.
Genau, das klingt ja für uns schon sass und Masum hat das halt auch bemerkt. Mhm. Und die waren dann im Taxi auf dem Weg zum Flughafen und in der ganzen Zeit hat sich Masum nur gefragt, wo ist mein Vater?
Und mein Vater zur Beschreibung, mein Vater hatte gerne Poloshirts an, wenn er in der Türkei war, wahrscheinlich weil es entspannter war. Er hatte immer so eine Umhängetasche, weil er hatte gerne seinen Pass und so weiter da drin.
Alles da drin.
Und er hatte eine Halbglatze. Und warum auch immer habe ich zwei Leute gesehen mit Halbglatze, aber es war nicht mein Vater. Es ist wie in einem Film eigentlich. Du gehst diese letzten Schritte so gefühlt in Zeitlupe und dann gehst du um die Ecke und da sitzen alle. Aber mein Vater war nicht da. Und dann bin ich halt dahin und mein Onkel stand auf, der jüngere Bruder meines Vaters. Also beide sind älter, aber er ist der jüngere von beiden. Mhm. Und er sagte mir nur eins, wir haben Papa verloren. Und da hat sich eigentlich alles gedreht. Da habe ich gemerkt, mein Vater ist nicht mehr auf der Welt. Und dann war meine Reaktion, dass ich in diesem Flughafen geschrien und geweint habe. Das Erste, was ich gesagt habe, war, mein Freund, wie kannst du mich nur verlassen? Weil er war mein Fels, er war mein bester Freund. Ich wusste immer, wenn ich falle, habe ich meinen Vater. Und dann war der nicht mehr da.
Krass, ne?
Heftig. Auch das in so einem öffentlichen Ort dann so zu erfahren und dann immer so rausgezögert. Und das fand ich richtig, richtig schlimm, dass man so lange dann im Ungewissen gelassen wird. Und das ist ja so oft in unseren Kulturen, also in Vietnam ist es genauso. Man wird immer ganz, wenn was Schlimmes passiert ist, wird man ganz lange so im Unklaren darüber gelassen, was passiert ist. Oder auch zum Beispiel, wenn eine ältere Person in der Familie, eine Oma oder so, Krebs bekommt, dann sagt man das der Oma nicht, sondern man sagt, ja, ja, wir beschützen sie jetzt davor. Wovor denn bitte? Sag ihr doch, was los ist. Sag doch Maslum, was los ist.
Ja, du hast recht. Aber letztendlich, Maslum hat dann auch die Wahrheit erfahren. Nach vielen Umwegen. Und was wirklich passiert ist, ist nämlich, dass sein Vater mit einem LKW zusammengestoßen ist und er ist an einer Leitplanke gelandet, ist gestorben und seine Mutter hat sich den Arm gebrochen.
Was ich mich jetzt auch frage, was machen die jetzt eigentlich alle am Flughafen? Also warum sind die jetzt überhaupt dort? Warum erfährt er an diesem öffentlichen Ort dann, dass sein Vater tot ist?
Nachdem er gestorben ist, war halt sein Leichnam direkt am Flughafen, weil die wollten weiter nach Bingöl, um ihn zu beerdigen. Ne? Der soll halt in der Tradition, das ist so, bei der nächstmöglichen Gelegenheit soll halt beerdigt werden.
Stimmt, im Islam, da geht es ja immer ein bisschen schneller, gell?
Genau, genau. Am besten einfach bei der nächsten Gelegenheit. Und noch bevor es losgeht nach Bingöl, merkt Maslum, dass er komplett den Modus gewechselt hat.
Ich habe mich ausgeweint. Mein Onkel meinte noch, holt einen Arzt, der soll eine Beruhigungsspritze bekommen etc. Ich meinte halt, stopp, ich will keine Beruhigungsspritze. Ich will gerade diese Emotion rausschmeißen. Und dann hat sich alles gedreht bei mir im Kopf. Der Schalter ist umgekippt und ich habe auf einmal nur noch rational gedacht. Ich habe erstmal meinen Kumpel angerufen und gemeint, hör zu, kurz und knapp, ich habe meinen Vater verloren. Geh zu unserem Prof, sag ihm Bescheid, ich beantrage ein Urlaubssemester. Dann bin ich an das Telefon gegangen, habe bei uns im Dönerladen angerufen. Ich so, hör zu. So und so ist die Lage, macht weiter, wenn ich komme, klären wir alles weitere.
Ja, und dann fliegt Maslum nach Bingöl zur Beerdigung.
Und was mit seiner Mutter und seinem Bruder?
Die sind noch im Krankenhaus, weil seine Mutter halt noch am Arm operiert werden muss und okay. Der Bruder ist halt bei ihr.
Aber das heißt ja dann auch, dass Maslums Mutter bei der Beerdigung gar nicht dabei sein
Richtig,
kann, oder?
Genau, das ist halt das Krasse, weil Maslum da einfach alleine durch muss.
Als wir meinen Vater dann Richtung Friedhof gebracht haben, ist mir eine Anekdote wieder durch den Kopf gegangen. Die Stimme meines Vaters war da im Hintergrund. Bei uns im Islam sagt man ja, wenn jemand stirbt, dann läuft er mit den Leuten dann gemeinsam zum Friedhof. Und er fragt alle, hey, wer ist gestorben? Warum seid ihr so traurig? Aber keiner antwortet ihm. Und mit jedem Schritt dahin habe ich das immer wieder im Kopf gehabt, wie er mir das erzählt. Und dann, als wir ihn dann zu Grabe getragen haben, geht die Geschichte so weiter, dass der Verstorbene realisiert, dass er der Tote ist.
Genau, weil
und dann steht er auf,
richtig.
Wir legen ja nämlich Platten noch auf, schlägt sich den Kopf an der Platte und stirbt. So ist es zumindest beschrieben. Und ich habe das alles vor Augen gehabt in dem Moment. Ich habe den Sarg mitgetragen, ich habe die letzten Momente gesehen. Ich glaube, der Todesstoß kam dann, als die letzte Platte aufgelegt wurde, weil dann sagst du nichts mehr von dem Menschen. Da hast du abgeschlossen damit. Ja, und dann war dieses Kapitel auf einmal da. Der 25. Juli 2018. An einem Abend, an einem Mittwoch, hat mein Vater einen Unfall gehabt, der ihm das Leben genommen hat. Ich glaube, dieses Datum werde ich nie vergessen.
Ich finde es irgendwie gerade sehr schön und tröstend, wie er die Beerdigung beschrieben hat, dass ihn die ganze Zeit bei diesem schweren Moment eine Geschichte von seinem Vater ihn begleitet hat und das Bild von seinem Vater, wie er neben ihm läuft und wie er sich dann auch von ihm verabschieden kann, dadurch, dass er eben diese Platte auf das Grab gelegt werden kann. Das fand ich irgendwie gerade sehr, sehr schön und irgendwie auch spirituell.
Ja, ist auch halt Maslum, der kurdische Goethe, ehrlich gesagt, aber auf der anderen Seite finde ich das auch schön, dass er so mit mit islamischen Geschichten kommt, die einem auch helfen, vielleicht Schmerz zu verarbeiten, weil man sich denkt, okay, vielleicht geht der Vater aber auch dadurch an einen besseren Ort und man kann Dinge auch vielleicht damit copen, weißt du, was ich meine?
Ja, das besser verarbeiten auf jeden Fall. Das Ding ist ja, seine Mutter hatte das nicht. Also sie war ja bei der Beerdigung da nicht dabei. Wie hat die das eigentlich alles überstanden?
Die hat Gott sei Dank die OP dann am Ende gut überstanden und wurde dann auch entlassen. Sie ist dann aber auch straight nach Bingöl gereist und wie gesagt, sie wusste halt immer noch nicht, dass der Vater, also ihr Mann, tot ist.
Ach so, die wusste das noch nicht?
Ja, das ist halt das Krasse. Also er hatte dann die Aufgabe, ihr da 17 Tage nach dem Tod nochmal zu beichten, weil sie halt das nicht mitbekommen hat. Sie hatte ja den Unfall und dann dadurch halt eine Amnesie und musste halt direkt operiert werden. Und die Ärzte hatten ihm halt deswegen gesagt, ey, mach das erst, wenn sie stabil ist. Vorher nicht.
Und dann, als wir es ihr erzählt haben, habe ich den Tod ein zweites Mal erlebt. Weil du konntest ja jetzt alles raushauen. Wirklich alles von den Schultern nehmen. Und für sie war das ja nochmal ein herberer Schlag. Ne? Ich meine, wir reden von 30 Jahren Ehe, die an dem Tag für sie zu Ende gegangen sind. Und das ist heftig.
Ja, das ist halt schon richtig schlimm, wenn du einfach deinen Partner so, deinen Partner im Leben verlierst, mit dem du alles durchgestanden hast, mit dem du in ein anderes Land ausgewandert bist, mit dem du Kinder großziehst, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, man hat doch das Gefühl, Masum kommt gar nicht mehr aus diesem Schmerz raus. Also er macht immer mehr weitere Schmerzerfahrungen einfach und es geht weiter. Und dann musst du dir halt vorstellen, da ist noch eine Sache, nämlich seine Mutter ist ja Hausfrau. Sein kleiner Bruder ist Autist.
Das heißt, die waren von seinem Vater abhängig, ne?
Die waren von dem Vater abhängig. Und jetzt, wo der Provider-Vater weg ist, wer übernimmt da die Verantwortung?
Der älteste Sohn.
Genau, bei uns ist es der älteste Sohn. Und über diese Verantwortung hat er mit seinem Vater schon mal im Frühjahr 2017 geredet gehabt.
Wir waren auf dem Weg nach Hamburg zu meinem Onkel. Und wir haben so eine Rast gemacht im Auto. Ich meine, das war mein alter Opel Astra GTC. Ein recht kleines Auto dann. Dann sitzt man recht eng zusammen. Und meine Mutter hat uns so eine Lunchbox gemacht. Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Mutterding. Und dann haben wir unsere Äpfel gegessen. Und dann war mein Vater auf einmal sehr, sehr sentimental. Und hat angefangen zu weinen. Und da meinte er zu mir immer so, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, oder deine Mutter und ich, dann bitte gib mir das Versprechen. Und dann habe ich ihn unterbrochen und gesagt, ich werde mich um meinen Bruder kümmern. Denn er ist hilflos. Und er hat euch und er hat mich.
Ja, und in dieser Situation musste er halt instant an dieses Versprechen denken. Und wir müssen uns vorstellen, Masum und seine Familie, also seine Mutter und sein Bruder, sind noch so 40 Tage in der Türkei geblieben. Und dann sind die zurück nach Deutschland. Und auf dem Weg nach Deutschland hat er immer mehr realisiert, ey, ich bin jetzt für meine Familie zuständig.
Genau, dann sind wir in Leipzig ausgestiegen aus dem Flugzeug und sind dann nach Aue gefahren. Und das war auch nochmal eine Überwindung. Das erste Mal die Tür aufmachen, zu wissen, dass wir noch zu dritt sind und nicht mehr zu viert. Das erste Mal zu akzeptieren, dass die Sachen, die dort sind, eben nicht mehr getragen werden von meinem Vater. Und dann auch zu wissen, mein Vater hat jetzt eine Lücke entstehen lassen durch sein Abhandensein, dass diese ich ausfüllen muss einfach. Dass ich auf einmal mich um unseren Laden kümmern muss, dass ich allgemein gerade der einzige funktionierende Teil bin in der Familie, muss man ja dazu sagen. Ja, und da war es gut, dass ich schon mal mein Semester pausiert habe, dass ich das Urlaubssemester eingereicht habe und dass ich jetzt mich auf den Alltag im Dönerladen fokussieren kann. Und so wurde aus dem Studenten Maslum der Dönermann Maslum.
Vor allem, er wusste halt auch, seine Mutter und sein Bruder sind halt komplett finanziell abhängig von diesem Dönerladen.
Ja, klar.
Das heißt, er hat auch gar keine andere Wahl. Er muss halt diese Provider-Rolle übernehmen und den Dönerladen führen.
Und wie ist er damit klargekommen?
Also ich sag mal so, diese Bürokratie-Sachen hat er noch hinbekommen, weil er hat halt ab und zu seinem Vater geholfen, ne? Aber er musste halt so andere Dinge lernen, diese handwerklichen Dinge. Wie zum Beispiel, wie macht man die Soßen oder wie backt man das Brot? Weil er wusste nicht, wie das geht und dafür musste er halt auch die Mitarbeiter fragen.
Ach so, die haben ihr eigenes Brot gebacken?
Ja,
schon
genau.
Krass, ne? Und wie war dann einfach sein Alltag so?
Der war einfach froh, wenn er Luft zum Atmen hatte.
Und da habe ich auch nochmal mehr Respekt vor meinem Vater gewonnen, weil ich habe sein Leben gelebt in dem Moment. Und wie gesagt, mein Alltag fing, glaube ich, 8 Uhr morgens an. Von Einkäufen bis Bestellungen bis Terminen. Und dann arbeiten von 10, 11 bis 12, beziehungsweise bis 22 Uhr. Also du hast deine 12 Stunden vollgemacht. Und in dem Moment, wo du aus dem Laden gehst, hört es ja nicht auf. Dann war noch Buchhaltung. Und dann warst du ja immer noch 21, 22. du wolltest ja noch was vom Leben mitbekommen. Und dann fing meine Prince of Bel-Air Phase an. Ich habe nachts nicht geschlafen, damit ich noch irgendwas hab für mich. Und da habe ich Prince of Bel-Air geschaut.
Krass, ne? Manchmal so Serien sind auch Safe Space, wenn man so alte Serien guckt von
früher. Das ist eigentlich Revenge-Binging. So, mein Leben ist so kacke irgendwie gerade und ich brauche die Zeit für mich, wie er gerade sagt. Und dann gucke ich halt diese Serien nachts und verzichte auf Schlaf.
Ja, weil die dich einfach gut fühlen lassen.
Ja.
So am Ende des Tages. Du kennst die Serien auch meistens. Aber ich sag dir ehrlich, was ich noch richtig krass gefühlt habe, war dieser Satz, ich habe sein Leben gelebt. Weißt du, ich finde, der hittet richtig hart. Weil zum Beispiel mein Vater ist auch selbstständig, der hat ein Autohaus, eine Werkstatt. Und ich denke mir immer wieder, was passiert, wenn ihm irgendwas passieren sollte? Wie soll ich das Ganze managen? Wie soll ich das überhaupt übernehmen? Ich habe gar keine Ahnung richtig, weißt du, was ich meine? Wie soll ich diese ganzen Aufgaben schaffen? Und ich sag dir ehrlich, Masum ist einfach ins kalte Wasser gesprungen. Der hatte nicht mal Zeit, um nachzudenken.
Das Ding ist so, die Kunden, die sehen jetzt auch, Maslum steht jetzt in diesem Dönerladen, junger Mann und nicht sein Vater. Wie haben die darauf reagiert?
Die haben natürlich zuerst gefragt, wo ist dein Vater eigentlich?
Die haben dann gefragt, ey, hast du deinen Vater jetzt in die Rente geschickt etc.? Manchmal hatte ich keine Lust darüber zu reden und meinte, ja, jetzt ist mein Vater in der Rente. Und dann hatte ich bei manchen aber auch das erzählt. Und das war immer wieder ein Nadelstich. Ich kann dir sagen, es war immer der Schritt über die Schwelle, waren Messerstiche rein und als ich wieder rausging, wurden alle Messer rausgezogen. Und das Tag für Tag. Und da kamen Stammkunden, etliche. Und was ich halt sehr cool fand, mein Vater hat denen so viel über mich erzählt, die kannten mich. Obwohl ich die nicht kannte. Ey, bist du nicht der Sohn, der Pharmazie studiert? Ey, der hat uns immer von dir erzählt. Du ähnelst dem von der Art. Ich dachte mir so, krass, wie stolz muss er denn auf mich gewesen sein, dass er das erzählt hat.
Ich finde es richtig schön gerade, dass er im Nachhinein dadurch praktisch erfährt von anderen Leuten, von fremden Leuten für ihn wahrscheinlich auch, wie stolz sein Vater auf ihn war. Und wahrscheinlich irgendwie überall in der ganzen Stadt, so scheint es zumindest, rumerzählt hat, wie krass sein Sohn einfach ist.
Mein Sohn studiert Pharmazie, Leute, so mäßig. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, man könnte jetzt auch meinen, dass er dadurch vielleicht ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Sache entwickelt hat, aber er hat mir das gesagt.
Es war halt am Ende für mich routinierte Arbeit, die für mich keine Herausforderung dargestellt hat. Am Anfang ja, du musstest reinkommen. Aber ich habe das ja so schnell mir beigebracht. Es musste ja laufen. Ich hatte ja keine Übergangszeit und so weiter. Und dann war es echt nur noch traurig für mich. Weil weißt du stehst dort, denkst dir so, hey, ich hatte eigentlich den Wunsch, Medikamente herzustellen und zu lernen. Und dann war meine Sorge so, Krautsalat ist leer.
Ja, vor allem, das war ja auch jetzt nicht der Traum von seinem Vater, sag ich mal, für sein Kind, dass Maslum da in der Dönerbude steht von 8 bis 23 Uhr und Dönerfleisch runterschneidet.
Ja, eigentlich nicht, könnte man meinen, aber ich sag dir ehrlich, voll die Zwickmühle. Also wenn er jetzt geht, wer kümmert sich dann um die Familie? Wer kümmert sich dann um seine Mutter und um seinen Bruder?
Mhm.
Aber manchmal ist das Schicksal ja dazu da, um solche Fragen zu beantworten.
Und dann hatte ich mal einen Moment, wo ich die Soßen hergestellt habe. Und in diesem Moment habe ich mir genau die Fragen gestellt, die ich mir eigentlich im Studium gestellt habe. Du hast dort Mayo, lipophil, fettlöslich. Du hast Wasser, was hydrophil ist. Wie können die denn eine Masse ergeben? Weil, und dann fängst du an wieder zu rattern. Dann kommst du mit deinem Wissen, weil wir nutzen ja auch das Wissen für halbfeste Arzneiformen, also für Salben, Cremes etc., indem wir Emulgatoren nutzen. So, jetzt habe ich erstmal überlegt, wo könnte es sein, etc. Habe dann recherchiert. Das Eigelb. Das Eigelb besitzt Lecithin. Lecithin wiederum ist ein Emulgator. Emulgatoren verbinden eben beide Phasen, Hydrophil sowie Lipophil, und daraus entsteht eine Masse. Und da habe ich gemerkt, ey, ich glaube, das ist meins. Und nicht das Herstellen, sondern das auch Wissen, wie.
Das ist so lustig, weil ich habe so ähnliche Situationen gehabt, weil Freunde mich manchmal fragen, ah ja, Kochen, da lernt man ja jetzt nicht so viel. Und ich so, was laberst du, Junge? Kochen ist Chemie.
Das ist voll Chemie, ne?
Das ist voll Chemie.
Voll die Reaktion
wie
und so.
Wie eine Soße entsteht, welche Reaktion du hast auf einem Fleisch, wenn du das anbrätst und so weiter, das ist alles Chemie. Und das hat er hier voll gecheckt.
Das hat er auch nochmal gecheckt. Also man hat gemerkt, was so seine Passion eigentlich ist. Mhm. Und ich finde, im Laufe der Geschichte checkt man auch so, ey, der kämpft eigentlich voll gegen seine Träume an, oder?
Ja, voll.
Ich habe meinem damaligen engsten Freund davon erzählt. Er hat dann Freunde immer zu uns in den Laden gebracht. Und da war ein Herr dabei, ein junger Mann, der halt mich etwas nicht verachtend, aber schon ein bisschen abschätzend angeschaut hat.
Abwertend?
Ja. Und dann hat mein Kumpel gemeint, ey, weißt du, was der eigentlich macht? Der so, was macht der schon? Der ist so dünner, Mann. Der steht doch unter der Theke. Der so, nein, der studiert eigentlich Pharmazie. Niemals. Und dann meinte der so, ey, weißt du, was seine Sorge letztens war? Wie die Mayo mit dem Wasser, mit dem er es vermengt, zu einer Schicht das ergeben kann. Weißt du, was der Grund ist? Lecithin, das ist ein Emulgator. Und da war er still. Und das waren halt die Momente, wo ich dann wusste, dieser Laden macht mich nicht glücklich. Das ist das Erbe meines Vaters, das ist sein Ding gewesen. Aber, wie du auch sagtest, mein Vater war stolz, dass ich Pharmazeut werden will und nicht darüber, dass ich seinen Dönerladen übernommen habe.
Das macht mich gerade ein bisschen nachdenklich, dass unsere Eltern, die sind ja nicht irgendwie, also sein Vater war ja nicht immer Dönermann oder mein Vater war nicht immer Asia-Wokmann. Also mein Vater zum Beispiel war davor in Vietnam Buchhalter, aber das fragt dich dann halt auch niemand, wenn du dann da hinter der Theke von deinem Imbiss stehst, dann stempelt man ihn direkt ab. Alle haben ihn direkt abgestempelt.
Stimmt, du wirst halt direkt geframed. Meine Psyche hat das niemals mitgemacht, dass ich mich so krass unter Wert verkauft hätte in dem Moment. Und das haben halt viele Eltern gemacht, einfach nur um die Existenz der Kinder zu sichern. Einfach.
Und genau, und der Gedanke dahinter ist ja dann, okay, ich opfere mich jetzt, damit die nächste Generation das nicht mehr so hat.
Genau.
Und was ist ja jetzt die nächste Generation?
Richtig.
Aber jetzt steht er doch wieder im Dönerladen. Die Frage ist jetzt so, was hat er jetzt gemacht?
Digga, voll gut gesagt. Und das Ding ist, da hat er sich endlich auch getraut, mal seine Mutter zu fragen.
Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen. 3-4 Monate habe ich das jetzt erlebt, durchlebt, gemacht. Aber ich wusste, ey, das ist nicht meins. Und dann bin ich halt zu meiner Mutter und ich meinte mal, ich liebe dich, ich respektiere dich, aber ich kann diesen Laden nicht weiterführen. Dieser Job erfüllt mich nicht. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich mache die Arbeit gut, weil ich sie machen muss, aber ich mache sie nicht gern. Daher ist meine Bitte an dich, wenn du das übers Herz bringen kannst und sagen kannst, das ist das Erbe meines Mannes etc., ob du mich dennoch zurück ins Studium schickst und dass wir diesen Laden dann abgeben.
So, das war also die Situation. Er geht zu seiner Mama, fragt sie um Hilfe und was sagt sie dann?
Dann ist halt Masum ein Stein vom Herzen gefallen, weil sie hat einfach ja gesagt. Sie hat gesagt, ey, mach dein Ding, Masum. Mach dein Ding, weil du bist ehrlich zu mir gewesen und sie weiß auch selber, dass sie für ihren Sohn was Besseres wünscht,
ja, klar,
im Endeffekt. Ne? Aber alles gut und schön. Final hat ihn aber trotzdem noch eine Sache richtig krass beschäftigt, nämlich, was würde mein Vater sagen, weißt du? Und du kennst doch diese Floskel, lass mal noch eine Nacht drüber schlafen.
Voll.
Das hat er am Ende gemacht und das ist dabei rausgekommen.
Ich habe die Antwort in einem Traum erhalten. Und zwar hat mein Vater mir in meinem Traum gesagt, hey, das, was du da durchlebt, das habe ich jahrelang durchlebt. Und ich weiß, wie schwer das ist. Aber das ist der richtige Weg. Und das hat mir meinen Seelenfrieden auch mit dieser Entscheidung letztlich gegeben. Ich war überzeugt davon, aber damit habe ich meine Unterschrift dafür bekommen. Von meinem Vater, dass es auch wirklich seinerseits die richtige Entscheidung war. Und das haben wir dann gemacht. Und dann bin ich zurück ins Studium.
Krass, ne? Dass jetzt auch von seinem Vater dann im Traum noch sozusagen eine Antwort bekommen hat. Also es ist richtig, richtig
genau,
schön.
Genau, und du musst dir jetzt vorstellen, Masum hat jetzt endlich das Go von seiner Mutter bekommen und seinem Vater. Und er beschließt zusammen mit seiner Mutter, die Dönerbude abzugeben. Und sie sagt halt, ey, ich versuche jetzt mit weniger Geld klarzukommen, mach du dein Studium fertig. Und dann, genau das macht er halt auch. Er geht zurück, studiert zu Ende, hat alles perfekt bestanden. Und letztendlich musst du dir vorstellen, nach seinem Staatsexamen kriegt er einen richtig krassen Job bei einem richtig renommierten Pharmaunternehmen.
Boah, das finde ich richtig krass. Der hat praktisch auf Forward-Taste gedrückt. Ne? Einfach richtig alles schnell durchgezogen, einfach richtig schnell Job gefunden. Einfach krasser Macher.
Einfach Timescript gemacht. Und ehrlich gesagt, er hat eigentlich noch einen draufgehauen, weil sein neuer Arbeitsplatz war nicht mehr im Osten, sondern im Westen in Mannheim.
Das heißt, er muss umziehen, also sein Leben
richtig
dreht komplett, ne?
Genau, und er ist halt dann irgendwann in Mannheim angekommen und musste halt auch selber erstmal drauf klarkommen.
Ich sag so, du gehst raus, du läufst 5 Minuten, ich habe Arabisch-Kurdisch gehört, ey, das Witzigste.
Das kannst du vorher nicht?
Das kannte ich vorher nicht, vor allen Dingen in der Form nicht. Das Geilste ist, ich habe noch gehört, wie einer seine Partnerin wahrscheinlich beleidigt hat. Und dann erst nach so 10 Minuten, in der ich mehr in der Innenstadt war, habe ich den ersten Deutsch sprechen hören. Und ich kannte das nicht. Ey, in Jena gab es unterschiedliche Leute, aber es war eine Studentenstadt. In Aue, wir waren so die Ausländer und wir konnten ja, oder wir haben schon drauf geachtet, wie wir sprechen und tun.
Ich kenne es auch aus meiner eigenen Kleinstadt. Ich komme ja aus Schwaben, aus einem 16.000 Einwohner.
Ist das da auch so?
Kleinstadt. Da ist auch so. Also ich würde auf der Straße nicht offen vietnamesisch reden oder zumindest leise, weißt du?
Ja, okay, das leise kenne ich auch. Man schämt sich so ein bisschen, finde ich. Man hat immer so einen kleinen Charme. Aber ich sag dir ehrlich, in Bremen hörst du jede Sprache auf der Straße. Und das ist auch voll normal. In unserem Slang sind arabische Wörter drin. So, weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Das ist halt voll normal bei uns.
Eine Frage habe ich jetzt noch. Der zieht ja jetzt weg aus Ostdeutschland, aus Jena, wo er vorher gewohnt hat. Das war ja wenigstens so in der Nähe von Aue, in der Nähe von seiner Familie. Und jetzt zieht er nach Mannheim. Das ist ja richtig weit weg, im Westen, in Westdeutschland.
Richtig, genau.
Was macht er jetzt mit seiner Mutter und seinem Bruder?
Sehr wichtige Frage. Das war ja letztendlich auch einer der Gründe, warum er nicht so seine Träume verfolgen wollte oder konnte in dem Sinne. Und er hat was gemacht, wovor ich richtig krass Respekt habe, weil der Bruder hat einfach wieder provided.
Also habe ich auch meine Mutter endlich zu mir geholt, beziehungsweise nach Mannheim geholt. Wir haben immer noch getrennte Wohnungen, denn ich bin der Überzeugung, ein bisschen Abstand tut allen gut. Aber sie ist jetzt in meiner Nähe. Ich kann jetzt eine Viertelstunde einfach rüber zu ihr laufen. Falls was ist, kann sie mich jederzeit anrufen. Ich bin da. Und ich habe halt jetzt meinen Alltag natürlich umstrukturiert. Ich habe jetzt einen Familientag, das ist der Freitag.
Ja, so long story short, er hat seinen Bruder und seine Mutter rübergebracht.
Finde ich auch richtig krass. Also im Ton, das hört sich auch alles voll gesund an, die Familie ist in der Nähe, man kann hin, wenn was los ist, aber man hat auch seinen Abstand und kann so sein Ding machen. Ist voll cool, voll erwachsen.
Ja, an dieser Stelle muss ich aber noch sagen, Masum hatte sich noch eine Sache vorgenommen. Er wollte nämlich für seine Mutter da sein, wollte ihr halt auch helfen bei der Trauerbewältigung. Das heißt, er hat einen Therapeuten besorgt, der denselben Background wie sie hat. Und diese Möglichkeit hast du halt in Mannheim, aber in Aue nicht, weißt du?
Das war mir wichtig, damit man eben auch diesen kulturellen Background
verstehen kann,
auch die Bedeutung, die Gewichtung von den Themen. Und seitdem, da bin ich auch sehr stolz auf meine Mama, geht sie regelmäßig hin. Aber das ist ein sehr langwieriger Prozess und ich hoffe, dass wir den so lange wie möglich verfolgen können, um dann ein sehr schönes Ergebnis zu bringen, um ein schönes Miteinander zu haben und damit sie auch ihren Seelenfrieden hat.
Also er holt dann auch noch seine Familie, seine Mutter, seinen Bruder zu sich und kümmert sich dann on top, ne, wie die Cherry on the Cake, noch um die mentale Gesundheit seiner Mutter. Das finde ich mega erwachsen. Also krass, dass er das alles so durchgezogen hat.
Ich finde halt auch krass, dass er jetzt so einen Checkpoint erreicht hat. Er hat sich um seine Familie gekümmert und kann sich jetzt endlich um seine Zukunft kümmern. So, weißt du, was ich meine? Und auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ey, wie krass ist Deutschland eigentlich, dass du einfach mit dem Bildungsweg direkt so einen Wandel schaffen kannst. Weißt du, du hast Sicherheit auf einmal. Und wir wären nicht German Dreams, wenn ich Masum nicht gefragt hätte, was sein Traum ist in Deutschland.
Ich sehe meine Zukunft auf jeden Fall in Deutschland. Ey, Deutschland ist so ein krasses Land. Wir sind eine Meckerkultur. Das ist das größte Problem, denke ich. Weil wir meckern immer auf dem höchsten Level. Wir haben aber es echt gut. Wir haben einen sehr guten Sozialstaat etc. Diese Meckerkultur ist aber wichtig, damit man seinen Standard hält. Und daher sehe ich auf jeden Fall meine Zukunft hier, weil all diese Widrigkeiten konnte ich ja auch nur überstehen, weil diese Gegebenheiten da waren.
Ja, also das ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Ja. Mit Gegebenheiten meint er halt so diese ganzen Vorteile in Deutschland, wie das Bildungssystem und der ganze Sozialstaat. Das lässt dich nicht auf den Boden fallen, weißt du?
Was ich mich auch noch frage, weil er ja im Osten aufgewachsen ist, das haben wir ja mal immer wieder gedroppt, hat er da Gedanken dazu mit den letzten Wahlen, wo die AfD ja auch sehr, sehr viele Stimmen geholt hat? Hat er da irgendwie eine Angst oder wie beschäftigt ihn das?
Ja, auf jeden Fall. Denn Sachsen ist ja seine Heimat und er hat auf jeden Fall was dazu zu sagen.
Ich bin dort groß geworden, ich bin dort aufgewachsen, ich habe dort viele, viele Freunde. Das ist nicht die Allgemeinheit, die so denkt. Es ist vielleicht ein Großteil, der aktuell so denkt, aber es ist nicht die Allgemeinheit. Und ich bin überzeugt davon, dass sich das auch ändern wird wieder.
Das sagt Masum Joshkun zu, der kurdische Sachse. Und ich finde, an seiner Geschichte wird halt klar, wie schnell sich das Leben einfach unangekündigt ändern kann. Mhm. Weißt du, du denkst, du hast eine sichere Zukunft und du hast so alles unter Kontrolle, alles gesaved. Plötzlich verlierst du den Boden unter den Füßen und du musst dich halt fangen, weißt du? Und das ist halt das Krasse an Deutschland. Du kannst dich hier verlieren und hast die Möglichkeit, dich schnell wieder zu finden, wie zum Beispiel über den Bildungsweg.
Und dir dann wieder eine Zukunft aufzubauen.
Genau so.
Das war die erste Folge von dem neuen Deutschlandfunk-Podcast German Dreams. Weitere Folgen findet ihr direkt bei German Dreams. Wir haben euch den Podcast in den Shownotes verlinkt.
Das Skript ist von mir, Yusuf Mirzad. Redaktion Julia Rosch und Niloufar Elhami, Sound Shukri Gustmann, Konzept Charlotte Geser-Müller und Thomas Otto, Distribution Sarah Brendel und Yannick Hannebrun. German Dreams ist ein Beitrag zur Denkfabrik, dem Publikumsprojekt vom Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk.